Ja, hallo im Wochenende. Heute ist Samstag, der 6. März und du hörst deine Daily Meditations. Spürst du noch den Rückwind von gestern? Zachäus und Jesus? Für manche eine Story aus dem Kigo, in jedem Fall eine absolute Top-Erzählung. Evangelium pur. Und alles auf dem Weg nach Jerusalem. Der heutige Text ist kantiger. Er ist auch bekannt, und zwar unter dem Titel Das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Und wir kennen es eher durch Matthäus. Da geht es dann ganz klar um Mitarbeit, um Begabungen, die für das Reich Gottes einzusetzen sind. Das Stichwort ist wuchern, nicht vergraben. Sonst verliert man am Ende alles. Ja, so ist Matthäus auszulegen. Und viele Ausleger deuten nun auch den Paralleltext im Lukasevangelium genau in diese Richtung. So macht das auch mein Andachtsbuch mit der Bibel durch das Jahr, das ich sonst sehr, sehr schätze. Und auch was es zu diesem Text für morgen schreibt, das ist gar nicht schlecht. Dennoch möchte ich einen anderen Weg mit euch gehen. Doch zunächst lese ich den Text selbst. Lukas 19, die Verse 11 bis 27. Die Leute hörten, was Jesus zu Zachäus sagte. Außerdem war er schon in der Nähe von Jerusalem. Daher meinten sie, das Reich Gottes werde jetzt gleich anbrechen. Deshalb erzählte er ihnen ein weiteres Gleichnis. Er sagte: Ein Mann von vornehmer Herkunft reiste in ein fernes Land. Er wollte sich dort zum König über sein Land einsetzen lassen und anschließend zurückkehren. Vorher rief er 10 seiner Diener und gab jedem Geld im Wert von 1/2 Kilogramm Silber. Er sagte zu ihnen: Macht mit dem Geld Geschäfte, bis ich wiederkomme. Aber die Einwohner seines Landes hassten ihn. Sie schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen erklären: Wir wollen nicht, dass dieser Mann unser König wird. Trotzdem nahm er die Herrschaft. Als er dann zurückkehrte, ließ er die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte wissen, welchen Gewinn sie damit erzielt hatten. Der erste kam und berichtete: Herr, ich habe dein Silber verzehnfacht. Der König sagte: Gut gemacht, du bist ein tüchtiger Diener. Du hast dich in einer so unbedeutenden Sache als zuverlässig erwiesen. Darum übertrage ich dir die Verantwortung für 10 Städte. Der zweite kam und berichtete: Herr, ich habe dein Silber verfünffacht. Der König sagte ihm: Ich übertrage dir die Verantwortung für 5 Städte. Der nächste kam und berichtete: Herr, sieh nur, hier hast du dein Silber. Ich habe es in ein Tuch gewickelt und sicher aufbewahrt. Ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst Geld, das du nicht angelegt hast, und du erntest, was du nicht gesät hast. Der König sagte zu ihm: Du hast dir selbst das Urteil gesprochen, du schlechter Diener. Du hast gewusst, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich Geld nehme, das ich nicht eingezahlt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du mein Geld nicht zur Bank gebracht? So hätte ich es bei meiner Rückkehr wenigstens mit Zinsen zurückbekommen. Dann sagte der König zu denen, die dabei standen: Nehmt ihm das Silber weg und gebt es dem, der sein Silber verzehnfacht hat. Sie sagten zu ihm: Herr, er hat doch schon das Zehnfache. Der König erwiderte: Das sage ich euch, wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Doch wer nichts hat, dem wird auch noch das weggenommen, was er hat. Und nun zu meinen Feinden, die nicht wollten, dass ich König werde. Holt sie her und bringt sie um, hier vor meinen Augen. Und noch einen Vers, der regulär nicht dazu gehört, aber dazu gelesen werden muss, damit es verstanden wird. Vers 28. Nachdem Jesus das Gleichnis erzählt hatte, zog er weiter nach Jerusalem. Die entscheidende Frage lautet: Wer ist der König im Gleichnis? Redet Jesus wirklich von Gott? Wie schon angedeutet, ich möchte euch heute eine andere Auslegung vorstellen. Wir sind ja zusammen, eine Auslegungsgemeinschaft. Daher will ich euch die folgende Deutung einfach zumuten und ihr könnt damit machen, was ihr wollt, denn ihr seid ja schon groß. Zur Situation. Die mitwandernden Leute erwarten, dass Jesus in der Hauptstadt einen Machtwechsel herbeiführt. Sie erwarten den Anbruch des Reiches Gottes. Wie im DFB-Pokal skandieren die Fans: Wir fahren nach Berlin. Man träumt vom Titel: Jesus wird König. Das ist der Anlass für Jesus, über seine Sicht der Gottesherrschaft zu reden. Er redet von einem vornehmen Mann, der sich als König vom Kaiser bestätigen lassen will. Schauen wir in die Zeitgeschichte. König Herodes regierte bis 4 vor Christus in Palästina. Er wird der Große genannt, weil er sein Reich vergrößerte. Augustus, der römische Kaiser, sagte angeblich über ihn: Ich will lieber der Hund als der Sohn des Herodes sein. Tja, spricht nicht für Herodes und sein Familienleben, oder? Nun stirbt der gute Mann. Nach dem Tod von diesem Herodes wird sein Reich natürlich unter die Söhne aufgeteilt. Antipas erhielt Galiläa. Das ist der Herodes Antipas, der den Täufer töten ließ. Philippos, der Sohn der fünften Frau, erhielt Landstriche am See Genezareth. Archelaos, der Sohn der vierten Frau, bekam Judäa und Samaria. Von Archelaos weiß man nun, dass er sich nach Rom aufmachte, um sich als König bestätigen zu lassen. Da läuten doch alle Glocken, oder? Und die läuten noch lauter, denn man weiß, dass eine Gesandtschaft des Volkes diesem Archelaos nachreiste, um genau das zu verhindern. Warum? Archelaos war ein despotischer, tyrannischer und überaus korrupter Herrscher. Leider wird er vom römischen Kaiser Augustus als Regent bestätigt. Nur die formale Königswürde, die wird ihm vorenthalten. Aber er wird als Herrscher bestätigt. Doch bereits im Jahre 6 nach Christus wird er von Augustus wegen Unfähigkeit wieder abgesetzt. Und seine Ländereien werden zu einem römischen Protektorat. Das heißt, sie werden direkt von Rom verwaltet und vor Ort durch einen Statthalter. Und zur Zeit Jesus ist das, na, richtig, Pontius Pilatus. Das alles war bekannt. Ich vermute daher, dass der vornehme Mann im Gleichnis, der in das ferne Land reist, ich vermute Rom, um König zu werden, und den im Gleichnis eine Delegation nachreist, dass das der Archelaos ist. Archelaos hat, wie es damals üblich war, vor seiner Abreise nach Rom ihm treu ergebene Sklaven eingesetzt. Die Sklaven, von denen wir 3 im Gleichnis finden. Die hatten also die Aufgabe, das Land im Sinne des Despoten Archelaos zu verwalten. Nun kommt Archelaos zurück und er beurteilt seine Sklaven nach seinen eigenen korrupten Maßstäben. Wer aus seinem Geld mehr gemacht hat, für Archelaos, der wird belohnt. Daher bekommt der erste Sklave Städte zum Verwalten, also im Klartext zum Ausbeuten. Auch der zweite Sklave schwimmt im System des Archelaos. Auch er wird genau so belohnt. Nur der dritte Sklave, der sein anvertrautes Geld nicht mafiaartig vermehrte, der bekommt eine gehörige Abfuhr. Und Archelaos erweist sich wirklich als Willkürherrscher, indem er dem ersten Sklaven auch noch das gibt, was der dritte Sklave nur verwahrt hat. Ja, und zum Schluss lässt er alle, die gegen ihn als Herrscher waren, vor seinen Augen abschlachten. Wenn das hinter dem Gleichnis steckt, dann müssen wir fragen, so meine ich, Jesus, was wolltest du damit sagen? Ich denke, dass Jesus uns die Augen öffnen will über die Unterschiede zwischen Reich Gottes und Reich dieser Welt, Archelaos. Jesus enthüllt, enttarnt das System dieser Welt, das bis heute funktioniert. Wer dem korrupten Despoten folgt und sich mafiaartig durch das Leben mogelt, der hat damit in diesem System Erfolg. Die Reichen werden reicher und die Armen werden ärmer. Also wer das Spiel von Archelaos mitspielt, den wird Archelaos belohnen. Das Verhalten der Sklaven bekommt so ein neues Vorzeichen. Der einst vorbildhafte erste Sklave wird so zum Anti-Beispiel. Und der dritte Sklave, der Verlierer, der steht auf einmal in einem recht vorbildhaften Licht. Der dritte Sklave könnte das System Archelaos durchschaut haben. Er hat Angst, mit Recht. Archelaos ist nicht nur ein strenger Herrscher, sondern auch ein willkürlicher. Er hebt ab, wo er nicht eingezahlt hat. Über den Satz musst du mal kurz nachdenken. Was bedeutet das? Er hebt ab, wo er nicht eingezahlt hat. Das nennt man normalerweise stehlen. Der dritte Sklave verweigert sich diesem System. Dafür hat er den Preis zu zahlen. Er verliert das anvertraute Geld. Das, was er hatte, wird ihm genommen. Zum Schluss demaskiert Jesus den Despoten Archelaos vollends. Dieser rächt sich an seinen Gegnern und lässt sie vor seinen Augen abschlachten. Nach diesen Worten wird uns berichtet, dass Jesus sich aufmacht, um nach Jerusalem zu gehen. Damit schlägt Jesus nicht den Weg des Archelaos ein. Jesus geht nicht nach Rom. Und er wird nicht wie ein Gewaltherrscher à la Archelaos seine Gegner abschlachten und sein Reich durchsetzen. Nein, nein, er wird auf seinem Weg nach Golgatha gehen, um sich selbst abschlachten zu lassen. Das gehört zum Reich Gottes. Das ist sein Weg. Die vielen, die mit nach Jerusalem gehen wollen, um von dem neuen König zu profitieren, die werden erkennen, es geht ganz anders weiter, als sie dachten. Aber sowas von anders. Okay, damit würde Jesus nicht über Gaben und Mitarbeit reden. Würde mich aber auch irritieren, wenn Lukas so einen Lehrimpuls an dieser Stelle in der Chronologie des Evangeliums platzieren würde. Es leuchtet mir vielmehr ein, dass Jesus über seine Sicht und seinen Weg redet, kurz vor Jerusalem. Ja, und am Montag geht's mit Jerusalem und seinem Weg dorthin weiter. Und da sage ich euch schon mal, die Deutung wird wieder klarer. Fröhliches Nachdenken und in allem seinen Shalom.